Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Nathanael Winkler zu Ihnen zum Thema Jesus, Mensch und Gott. Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung aus Johannes Kapitel 1, die Verse 1 bis 3, gelesen von Stefan Benz. Weiter hören wir noch das Lied Herr, du bist mächtig. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Johannes 1, die Verse 1 bis 3. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.
Du bist mächtig, du warst du. Wir wollen heute Morgen über eine Person Jesus reden und ich weiß, dieses Thema ist gar nicht so einfach. Jesus, Mensch, Gott, der Mensch geworden ist, können wir dies ganz fassen und verstehen? Es ist etwas, was wir nie ganz fassen werden. Dieses Geheimnis oder auch diese Fülle in dieser Wahrheit, dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass Gott, der Sohn, bereit war, Knechtgestalt anzunehmen. Diese Privilegien, welche er bei Gott, dem Vater, hatte. Diese Gemeinschaft mit Gott, Vater, zu verlassen, sie zu erniedrigen und zu uns Menschen zu kommen, in einen Ort hineinzukommen, der Mensch, der in Sünde geboren ist, und als einziger reiner Mensch auf diese Welt zu kommen, um uns verlorene Menschen den Weg zu Gott zu ebnen. Wie ist dies möglich, dass Gott Mensch wird? Wenn wir diese Thematik hineinschauen, geht es ja unter anderem um das Thema auch Dreieinigkeit. Und Geschwister, wenn ihr das Ausdruck Dreieinigkeit im Wort Gottes sucht, dann könnt ihr noch lang suchen. Es kommt nicht vor. Aber tatsächlich, dieser Ausdruck Dreieinigkeit beschreibt dies am besten, was wir im Wort Gottes sehen, von Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und trotzdem müssen wir verstehen, Gott Vater ist nicht Gott Sohn und Gott Sohn ist nicht Gott Heiliger Geist und Gott Heiliger Geist ist nicht Gott Vater. Und trotzdem sind sie eins. Aber es war nicht Gott der Vater, der für uns am Kreuz starb, sondern es war Gott der Sohn, der für uns am Kreuz von Golgatha starb. Gott Vater und Gott Sohn wohnen in uns. Durch den Heiligen Geist, der in uns ist. So sehen wir den dritten Teil, dieser dreieinige Gott. Er wohnt in uns. Nur dieser Gedanke schon. Wir, Tempel des Heiligen Geistes, er in uns. Aber wir müssen auch verstehen, der Weg zum Gott, den Vater, ist nur möglich durch Jesus Christus. Und so sehen wir schon, Gott Vater ist nicht Gott Sohn. Und trotzdem sind sie eins. Sie sind Gott. Kann jemand es ganz erfassen? Nein. Aber die Dreieinigkeit ist keine christliche Erfindung. Von am Anfang des Wortes Gottes bis zum Ende des Wortes Gottes sehen wir, wie Gott sich offenbart als ein dreieiniger Gott. Schon am ersten Vers offenbart sich Gott so. Und dieser Gedanke geht durch das ganze Wort Gottes hindurch. Lass uns einen Vers anschauen. Wir öffnen Jesaja Kapitel 48. Jesaja 48. Das ist nicht der einzige Vers, aber dieser Vers ist sehr markant, wenn es um einen dreieinigen Gott geht. In Jesaja 48, es ist Gott, der redet. Ich habe Gott eine jüdische Auslegung gelesen und da es nicht passen darf zu einem dreieinigen Gott, wird auf einmal gesagt, es ist der Prophet, der redet. Aber es passt nicht vorher und es passt nicht nachher. Es ist Gott selbst, der da redet, Jesaja 48, Vers 16. Ich lese es langsam. Naht euch zu mir und hört dieses. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet. Seitdem es geschehen ist, bin ich da. Nun hat mich Gott, der Herr, und sein Geist gesandt. Sehen wir es? Es ist Gott, der redet. Und es ist Gott, der sagt, Gott, der Herr und sein Geist haben mich gesandt. So sehen wir ein Vers, wo eine dreieinige Gott sich offenbart. Das gesamte Alte Testament hat schlussendlich dieses eine Ziel, uns Gott zu offenbaren und vor allem das Heilsplan Gottes an uns Menschen. Und somit hat alles ein Ziel, Jesus Christus, der Gott ist, der Mensch geworden ist, um uns verlorene Menschen zu erlösen. Und diese Wahrheit über seine Gottheit und seine Menschwerdung muss uns ständig vor Augen sein. Das Johannesevangelium hat einen Schwerpunkt. Und der Schwerpunkt des Johannesevangeliums ist Jesus, der Gott ist. Und genau Johannes im 1. Johannesbrief warnt und es sagt Folgendes. 1. Johannes Kapitel 2. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 22 und 23 lesen wir. Johannes 2, 22 und 23. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Wir können Gott Vater und Gott Sohn nicht voneinander trennen. Ich kann nicht sagen, ja, ich glaube an Jesus, aber nicht an Gott den Vater. Ich kann nicht sagen, ich glaube an einen allmächtigen Gott, aber ich glaube nicht an Jesus Christus. Und er ist da sehr, sehr klar. Wer Jesus nicht erkennt als der, der er ist was? Das ist der Antichrist. Im gleichen Brief, Kapitel 4, Vers 2 lesen wir, 1. Johannes 4, Vers 2. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Es ist nicht jeder, der sagt, ich glaube an Jesus Christus. Der Ewige, der Fleisch geworden ist, der Mensch geworden ist. Wer dies bekennt, wer sagt, es gibt nur einen Weg zum Gott, dem Vater, und dieser Weg ist durch Jesus Christus, wie er selbst gesagt hat. Wer dies nicht bekennt, ist nicht von Gott. Und wir müssen verstehen und sehen, auch im Christentum steigt immer wieder dieser Gedanke hinein. Ja, ist Jesus wirklich ewig? Ich habe eine Auslegung gelesen und habe gesagt, ja, Jesus begann eigentlich Gott zu sein als Mensch erst mit 30. Nein, wir werden es noch sehen. Dies ist nicht dies, was das Wort Gottes uns sagt. Viele christliche Sekten sind genau aus diesem Gedanken entstanden. Jesus ist nicht Gott. Aus diesem Gedanken sind viele Sekten. Wir sehen verschiedene Strömungen in der Welt. Und zum Beispiel der antichristlichste Glaube heute ist tatsächlich im der Islam. Wenn ihr Moslem fragt, glaubt ihr an, ob sie an Jesus glauben, sagen sie ja, sehr wohl. Aber sie glauben nicht an Jesus, so wie er vor Gottes vorkommt. Nicht im Geringsten. Der antichristlichste Gebäude heute auf Erde steht in Jerusalem heute. Das ist der Felsendom. An diesem Felsendom, da stehen alles Koranverse und Hadithverse mit einem primären Ziel. Welcher? Mit einem primären Ziel. Den Person Jesus anzugreifen. Ich reg mich immer wieder auf, wenn wir auch Bilder von Jerusalem haben und diese Gebäude immer im Zentrum. Ja. Ich weiß, das ist sehr markant. Ja. Ist auch ein interessantes Gebäude, tatsächlich architektonisch. Aber wir müssen nicht vergessen, was diese Gebäude heute symbolisiert. Und da sehen wir auch der Antichrist, wie er handelt. Dort, wo das Allerheiligste stand, da, wo der Vorhang zerriss von oben nach unten, da ist ein Gebäude, der so antichristlich ist. Aber wir müssen gar nicht so weit gehen. Viele Sekten sind aus dem Christentum entstanden, ob es Mormonen sind oder Zeuge Jehovas sind. All diese Sekten greifen schlussendlich den Person Jesus Christus an. Und die Zeuge Jehovas zum Beispiel, was glauben sie? Sie glauben, Jesus ist der Erzengel Michael. Ja, das wissen die meisten nicht, ja. Als eine geschaffene Kreatur. Ein Widerspruch zu Hebräer, ein Widerspruch zu 1. Johannes und zu Johannes Kapitel 1. Ein totaler Widerspruch. Und das ist wichtig. Wie verstehen wir Christus? Wie verstehen wir ihn? Verstehen wir, dass er ganz Gott ist? Und Gott wurde Mensch. In Jesus hat sich der Allmächtige uns Menschen geoffenbart. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 9, wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus, er ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes und Ausdruck seines Wesens, so wie wir Hebräer 1, Vers 3 lesen. Jesus, er ist das Ebenbild Gottes. Also wer Jesus sieht, sieht den Gott, dem Vater. Und somit verstehen wir auch, es gibt nur einen Weg zum Gott, dem Vater. Und dies ist durch Jesus Christus. In Jesus begegnet Gott, dem Vater, uns und macht uns zu Kinder Gottes. Macht uns zu Kinder Gottes. Wir wollen kurz in das Alte Testament hineinschauen und ich möchte uns eins klar machen. Wir werden nur ein wenig dieses ganze Thema anschauen. Es gibt viel mehr da zu sehen, als dies, was wir heute durchnehmen. Aber ich möchte uns eins groß machen. Im Alten Testament war schon klar, wer Jesus ist und wie er kommen wird. Und im Neuen Testament offenbart sich Jesus als der, der ewig war und zu was er geworden ist als Mensch. Als Mensch. So öffnen wir die bekannte Stelle aus Jesaja Kapitel 7. Jesaja Kapitel 7, Vers 14, wo wir lesen, 7 Vers 14, da lesen wir, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Da wird ein Kind zur Welt kommen, auf übernatürliche Art und Weise. Und dieser Kind, der zur Welt kommen wird, wird den Namen Immanuel gegeben. Aber dieser Name zeigt seine Eigenschaft. Er ist Immanuel, was heißt Gott mit uns. Wir können schon, auch vorher schon, 1. Mose 3, Vers 15, wo wir sehen, dass jemand aus der Frau kommen wird, der den Teufel ein Ende setzen wird. Das wird schon vorausgesagt und siehe da, Jesaja 7, wo dies ergänzt. Aber diese Prophezeiung geht weiter in Jesaja 9, Vers 5, wo dieses Kind beschrieben wird. Und da steht, Jesaja 9, Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbar, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Was sind das alles? Eigenschaften Gottes. Und dieser, der kommen wird, ein Kind, der wird der Ewige sein. Er wird sogar genannt ewig Vater, starker Gott. Also für jeder, der diese Prophezeiung damals von Jesaja bekam, musste eins verstehen, es wird was Außergewöhnliches werden. Gott wird Mensch. Ich glaube, die meisten konnten es gar nicht einordnen. Wie wird dies geschehen? Aber da kommen alle anderen Texte im Alten Testament uns noch zu Hilfe. Wer ist das, der Mensch wird? Wer ist Gott, der Mensch wird? Er ist der Messias. Und somit verstanden auch die, die das Alte Testament kannten, die Juden. Der Messias ist Gott mit uns, Immanuel. Der Messias, der kommen wird, er ist der ewige, starke Gott, ewig Vater, Friedefürst. Auch Friedefürst geht zurück auf andere Prophezeiungen. Und so gibt uns das Alte Testament ein klares Verständnis, wer der Messias sein wird. In Micha Kapitel 5, Vers 1, als Ergänzung zu diesem Kapitel, zu dieser Prophezeiung, Micha 5, 1, da lesen wir, und du Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Das Wort ist so klar. Von der, der kommen wird, er ist der Ewige. Und so ist klar, wer ist ewig als nur Gott? Ich glaube, ja, tatsächlich, es war für ihnen wie ein Geheimnis. Wie kann dies sein? Und das ist diese wunderbare, ich sage jetzt mal, Liebe Gottes an uns verlorene Menschen. Dass Gott bereit war, seinen Sohn zu schicken. Dass der Sohn bereit war, sich zu erniedrigen und Knechtgestalt annehmen, so wie wir es in Philipper Kapitel 2 auch lesen, um uns Menschen zu erlösen. Wir sahen jetzt diese Verse aus dem Alten Testament. Wir gehen zurück zum Neuen Testament und Johannes 1, die Verse 1 bis 3 haben wir gelesen. Ich lese es nochmal. Und wenn möglich, lernen Sie diese Verse auswendig. Das sind so, ich sage jetzt mal, so wie ein Glaubensbekenntnis, wer Christus ist. Und wenn Sie schon auswendig lernen, dann bis Vers 14 bitte. Wir lesen, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und Vers 14 ergänzt es noch. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als das Eingeborene vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Gott ist das Wort. Das Wort, ein Ausdruck in Griechisch, Logos, ist auch Ausdruck in der griechischen Philosophie und Verständnis für Weisheit. Wir müssen aber nicht vergessen, Johannes beweist, Jesus ist Gott. Und tatsächlich versteht auf einmal der griechisch denkende Mensch, wo ist die Quelle der Weisheit überhaupt? Und wer ist Weisheit? Das ist der Ewige, der Mensch geworden ist. Aber dieser Vers redet eigentlich über eine biblische Wahrheit. Gott schuf, er redet und es wurde geschaffen. Wer ist der, der alles geschaffen hat? Wer ist das Wort? Wer ist der Schöpfer, der dann Fleisch geworden ist? Also Mensch geworden ist. Also dieser Vers sagt uns ganz klar, Gott ist das Wort und das Wort wurde Fleisch. Und was lesen wir da? Das Wort war im Anfang. Somit es hatte keinen Anfang. Es war am Anfang schon da. Das Wort hat keinen Anfang, es war da. Hat es aber keinen Anfang, ist es ewig. Ist es aber ewig, hat es keine Verursacher, sondern ist selbst Verursacher aller Dinge. Und Christus nennt sich ja in Offenbarung 3, Vers 14, Urheber der Schöpfung Gottes. Paulus sagt von ihm, und so ergänzt er Johannes in Kolosser 1, Vers 16, durch ihn sind alle Dinge erschaffen worden. Und diese Wahrheit ist sehr wichtig. Durch ihn sind alle Dinge erschaffen worden. Somit ist er was? Nicht. Er wurde nicht erschaffen. Ja, er wurde Mensch, aber als Sohn Gottes wurde er nicht erschaffen. Es heißt alles. Es kommt tatsächlich Argument, alles heißt nicht immer alles. Ja, weil alles sowohl im alltäglichen als auch im biblischen Sprachengebrauch nicht immer im absoluten Sinn verwendet wird, fährt Johannes fort und er sagt in Vers 3b, und ohne dasselbe ist auch nichts eines entstanden, was entstanden ist. Und so unterstreicht er, dass er mit alles im mathematischen Sinn alles meint. Also wirklich alles. Weil das Wort Gott ist, Jesus ist, ist es Urheber, Hervorrufer und Erschaffer eines jeden geschaffenen Dinges. Ist durch ihn alles geworden, ist er somit allmächtig. Und allmächtig ist nur Gott. Sehen wir, wie eigentlich zu behaupten, Jesus ist der Erzengel Michael, ein totaler Widerspruch ist zum Wort Gottes. Ja, das ist eine der schlimmsten Irrlehrer, die in das Christentum hineinkam, wo so eine mächtige Sekte entstanden ist. Das ist fatal. Und somit ist diese Sekte antichristlich. Jesus ist Gott. Ja, lass uns jetzt noch tiefer hineingehen. Jesus als Mensch. Wir werden nochmal zurückkommen zu Gott. Aber Jesus als Mensch. Und wir haben da nicht Zeit, für alle Verse anzuschauen. Ich möchte es trotzdem erwähnen. Jesus wird erstmal als Mensch bezeichnet. Also die Diskussion, ob er Mensch war, ja, wenn er so bezeichnet wird, zum Beispiel 1. Timotheus 2, Vers 5. Wir lesen Vers 14 von Johannes 1. Er wurde Fleisch. Also er wurde Mensch. Jesus hat eine menschliche Geburt gehabt. Matthäus 1, Vers 18. Die Erfüllung von Jesaja 7, Vers 14. Und von Micha 5, Vers 1. Er wird Kind genannt. Und Maria ist seine Mutter. Er hat Brüder und Schwestern. Ja, ich weiß, es wird gesagt, Maria ist Jungfrau geblieben. Ist auch eine Lehre im Christentum. Maria hat keine Kinder mehr bekommen. Wir müssen immer aufpassen. Geschwister, wir müssen so aufpassen, dass wir nicht Lehre erfinden, wo ihre Ursprung nicht rein im Wort Gottes haben. Ich weiß, da wird viele Verse werden dann genommen und verdreht. Man muss regelrecht Verse verdrehen, damit es passend gemacht wird. Und in diese Gefahr stecken wir alle. Wir haben eine vorgesetzte Meinung. Was machen wir mit unserer vorgesetzten theologischen Meinung? Wir beginnen, die Verse zu suchen, wo es passen, und oft machen wir sie noch passend, damit unsere vorgesetzte Meinung eben dann zu einem Dogma wird. Und ja, tatsächlich, dass die Maria Jungfrau geblieben ist, ja, dass sie sogar in gewisser Hinsicht eine Mittlerin ist zwischen Mensch und Gott und Mensch und Christus, das wurde von einzelnen Versen aus dem Kontext herausgeholt und zu einem der wichtigsten Dogmas in der katholischen Kirche gemacht. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Weil dies zerstört der einzige Weg zu Gott, dem Vater, welcher nur durch Jesus Christus ist. Nur durch Jesus Christus können wir zum Gott, dem Vater, kommen und sagen, wie es Römer Kapitel 8 und sagt, aber Vater. Nur durch ihn ist diese Verbindung überhaupt möglich. Und wir dürfen freimütig vor ihm kommen. Wir brauchen kein Mittler als nur Jesus Christus und Jesus allein. Und alles andere ist falsch. Ja, eine Irrlehre. Und somit, wenn wir lesen, Maria war seine Mutter. Wir lesen über seine Brüder und Schwestern, zum Beispiel Matthäus 12 oder 13. Dann hatte er in dem Fall Brüder und Schwestern. Wir lesen als Kind, als Jugendlicher, er war seine Eltern untertan. Lukas 2, Vers 51. Wir lesen als Mensch, er hatte Durst und Hunger. Und er kannte auch Müdigkeit. Ja, Jesus kannte Müdigkeit. Also schämt euch nicht, wenn ihr mal müde seid. Und wir müssen sehen, er war Mensch und genau darum, es durstete ihm. Er hatte Hunger gehabt, er war müde, auch er brauchte den Schlaf und Jesus konnte im schlimmsten Sturm sogar schlafen. Das war natürlich auch eine Botschaft für den Jünger. Ich bin bei euch aller Zeit. Wenn es noch so stürmerisch aussieht, ich bin bei euch. Aber wir müssen sehen, wenn er Durst hatte und es steht, er hat Durst, dann hat er Durst, weil er Mensch war. Und auch da müssen wir aufpassen. Es gibt auch christliche Gruppen, die sagen, Jesus war nie Mensch. Das, was er war nur um der Jünger und der Menschen willen. Er war nie ganz wirklich Mensch. Auch da, von wo holen wir dies? Er starrt, er durstete, er hungerte, er hat Müdigkeit und so weiter. Er war ganz Mensch, aber ohne Sünde. Er hatte menschliche Gefühle. Er weint. Zum Beispiel diese ganze Geschichte rund um Lazarus. Emotionen. Aber wir müssen sehen, aber als Mensch war er anders als wir Menschen. Er war rein. Rein ohne Sünde. Heilig.
war er und ist er. Sündelos. In seinen Mund kam kein Falsch hinein. Kein falsches Wort. Kein falsches Gedanke. Er war ein Mann der Bibel. Er war ein Mann des Gebets. Ein Mann der Bibel. Ein Mann des Gebets. Er war der vollkommene Mensch. Und ich glaube, wenn wir lesen den Schöpfungsbericht, Gott schuf den Mensch in sein Ebenbild. Was hat er dort schon vor Augen gehabt? Er hat dort schon vor Augen gehabt, ist sein Heilsplan für uns verlorene Menschen. Wir müssen sehen, vor dem Sündenfall plante Gott schon unsere Erlösung. Vor Grundlegung der Welt steht das im Neuen Testament. Und wenn er den Mensch in sein Ebenbild geschaffen hat, hat er die Möglichkeit geschaffen, dass Gott mal Mensch wird, um uns Menschen zu erlösen. Wir sehen, er war ganz Mensch, aber als Mensch ohne Sünde. Ist auch wichtig zu sehen, deshalb auch die Jungfraugeburt. Er wurde nicht durch einen Mann gezeugt. Durch die Sünde Adams kam die Sünde bei uns hinein. Er ist nicht in diese Erbsünde geboren. Und somit rein geboren und rein geblieben. Sündelos. Gehen wir zurück zu Christus, der Gott ist. Wir lesen Offenbarung 5, Vers 2 bis 5. Er ist kein Geschöpf. Aber wir öffnen jetzt Johannes Kapitel 8. Weil dort lesen wir, Christus ist ewig. Und wir müssen sehen, ich habe letztens so eine Diskussion gehört von einem Apologet. Und dann kam die Frage aus dem Publikum, Jesus behauptet nie, er ist Gott. Moment. Erstmal das Wort Gottes ist von Gott und somit behauptet Jesus sehr klar, dass er Gott ist. Aber da kam diese Behauptung, er behauptet nie, er ist Gott. Ja, wie verstanden die Menschen damals seine Äußerungen? So öffnen wir Johannes Kapitel 8, da haben wir diese ganze Disput mit dem Schriftgelehrten und Pharisäer, ein sehr hartes Kapitel, alles andere als Politiker korrekt. Ja, Jesus war anders. Da lesen wir Vers 56 bis 58. Abraham, euer Vater, Johannes 8. Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Und das gab eine Reaktion, Vers 59, da hoben die Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Warum hoben sie Steine? Welche Verständnis hatten die, wo Jesus dies gesagt hat? Wenn Jesus lang vor Abraham war, ist er was? Der Ewige. Du bist vor Abraham, der du noch nicht 50 Jahre alt bist. Ehe Abraham war, bin ich. Es steht nicht, wurde ich geschaffen. Ich bin, der ich bin. Ich bin. Für ihn war es klar, dies kann nur Gott sein. Und dann kam ihre Reaktion, Blasphemie. Lästerung, steinigt ihn. Aber nicht nur da offenbart sich Jesus ganz klar als Gott. In Lukas Kapitel 5, das gleiche kommt auch in Matthäus vor, da sind wir in Kapernaum. Und dort in Kapernaum kommen die schriftgelehrten Pharisäer aus Galiläa, aus die einzelnen Städte Judäa und vor allem die aus Jerusalem. Und dort, wo der Gelähmte vom Dach hinuntergeführt wird, da sehen wir, wie Jesus vorher betet, Vers 16 von Kapitel 5. Er aber hielt sie zurückgezogen an einsamer Orte und betete. Und jetzt kommt dieses Ereignis und wir lesen Vers 20 bis 24. Und als er ihre Glauben sah, sprach er zu Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Die Schriftgelehrten und Pharisäer sprachen, wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Nochmal, aus ihrem Verständnis von der biblischen Wahrheit war dies Lästerung. Warum? Wer kann Sünde vergeben als nur Gott allein, sagen sie. Nur Gott kann Sünde vergeben. Und da kommt Jesus hinein und er sagt, da aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete und sprach er zu ihnen, was denkt ihr in eure Herzen? Schon da zeigt er sich als göttlich, erkennt ihre Herzensgedanken. Was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf, geh und umher. Einfacher zu sagen, als tatsächlich deine Sünden sind dir vergeben. Wer kann es beweisen? Aber steh auf, du Gelähmter. Ja, wenn du das sagst, dann muss ein Beweis her. Was tut Jesus? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünde zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten. Ich sage dir, steh auf. Nimm deine Liegematte und geh heim. Und für alle war klar, er ist Gott. Weil nur Gott kann die Sünde vergeben. Nur Gott. Wir sehen, wie Christus allwissend ist, zum Beispiel Johannes 1, Vers 48. Wie Jesus der Herr über Natur ist, wie er den Sturm stillt. Wie er allgegenwärtig ist, Johannes 3, Vers 13. Wie Christus unveränderlich ist, sehen wir in Hebräer 13, Vers 8. Und unergründlich, Matthäus 11, Vers 17. Und so sehen wir ganz klar, Christus ist Gott. Aber lass uns noch etwas sehen. Christus hat viele göttliche Titel. Wir nehmen jetzt nur einen. Christus heißt Herr. In Griechisch Kyrios. Ja, dieser Ausdruck Kyrios. Lass uns lesen Philipper 2, die Verse 10 und 11. Philipper 2, 10 und 11. Da lesen wir, damit in den Namen Jesus sich alle Knie deren beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zu Ehre Gottes des Vaters. Und in Griechisch, dass Jesus Christus der Kyrios ist. Was ist dieser Ausdruck? Jesus wird im Neuen Testament mit der gleichen Beständigkeit Herr genannt, wie Jahwe im Alten Testament Herr heißt. Und für die griechisch sprechenden Juden, welche die Septuaginta schon hatten, die Übersetzung des Alten Testaments ins Griechische aus dem 2. Jahrhundert, war der Titel des Herrn Kyrios, an den sie sich von Kindheit an gewöhnt waren. Und nun hören sie, wie im Neuen Testament Jesus Kyrios heißt. Das weckte in ihnen das Bewusstsein der Identität. An mehreren Stellen im Neuen Testament wird deutlich, dass Christus, der Kyrios, der gleiche ist wie Jahwe, der Kyrios des Alten Testaments. Ich gebe nur ein Beispiel von sehr vielen Beispielen. In Apostelgeschichte 2, Vers 21, da haben wir diese Verteidigung des Petrus, wo er schlussendlich sagt, dort in Jerusalem, Apostelgeschichte 2, Vers 21, und so soll es geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Jeder, der Kyrios anruft, wird errettet werden. Aber er zitiert ja einen Vers. Von wo? Er zitiert einen Vers aus Joel 3, Vers 5, wo es steht, Joel 3, Vers 5, aber jeder, der den Namen Jahwes anruft, wird gerettet. Den gleichen Vers benutzt Petrus und sagt, jeder, der den Namen des Herrn, also Jahwe, Herr, Kyrios, der Schlussfolgerung, Christus, Jesus. Und das Gleiche tut Paulus auch. Er benutzt den Gleichen auch in Römer Kapitel 10, 12 bis 13, wo er sagt, denn es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihm anrufen. Und jetzt kommt das gleiche Zitat, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Und auch da zitiert er Joel 3, Vers 5. Jahwe, übersetzt in Griechisch Kyrios, und Kyrios ist Christus. Wunderbar, nicht? Das Wort Gottes ist so klar in Bezug auf den Person Jesus Christus. Christus, er wird von den Aposteln Gott genannt. Wir sehen, wir haben es ja gelesen, Johannes 1, Vers 1. Ich lese es nochmal. Ja, ihr müsst es ja sowieso auswendig lernen, dann machen wir es mehrmals. Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. So klar. Also Johannes, nochmal, der die Göttlichkeit Jesus beweist, sagt ganz klar, er ist Gott. Und da haben wir einen wunderbaren Vers, auch in Johannes Evangelium, Johannes Kapitel 20. Wenn ich jetzt über Thomas rede, Thomas der Apostel, was kommt Gott als erstes in Sinn? Der Zweifler, der arme Thomas, der arme Thomas. Lass uns ihn mal in anderer Licht sehen, weil der Thomas gibt das schönste Zeugnis über der Person Jesus Christus. Er sagt in Johannes 20, Vers 28 folgendes, und Thomas antwortete und sprach ihm, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Wo er verstanden hat, wer der ist, der am Kreuz verstarb. Wo er ihn als Auferstandener gesehen hat und wohl dem, der nicht sieht und glaubt. Aber wo er ihn gesehen hat, kam dieses mächtige Zeugnis. Mein Herr und mein Gott. Sehen wir, er ist Gott. Das gleiche lesen wir im Römer 9, Vers 5, 1. Timotheus 3, Vers 16. Aber lass uns öffnen noch
aus Titus 2, Vers 13.
Und da gibt es so eine grammatikalische Regel. Ich habe jetzt nicht so Zeit, um dies zu erklären. Aber der Vers sagt ganz klar, wer der Christus ist, Vers 13.
Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Jesus Christus. Jesus ist wer? Unser Retter und großer Gott. Für Paulus war klar, wer der ist, der damals Mensch geworden ist. Er ist Retter und Gott. War gar kein Zweifel. Da sehen wir auch nochmal 1. Johannes 5, Vers 20, Offenbarung 1, Vers 8. So sehen wir ganz klar, Gott wurde Mensch. Ich möchte noch als Stärkung auch für uns persönlich, vielleicht auch seelsorgerlich, öffne mir nochmal Philipperbrief. Philipperbrief, Kapitel 2. Und er sagt, was Christus für uns vollbracht hat, soll uns auch dienen, zu verstehen, wie wir wandeln sollen auf Erde. Und da lesen wir Philipper 2, Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, verstehen wir, er war Gott. Es nicht wie eine Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und seine äußere Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und wir müssen verstehen, dass der Weg zum Kreuz von Golgatha, das waren menschliche Schmerzen, welche ihn durchging. Körperliche Schmerzen, die Striemen, das Blut, das vergossen worden ist, das Mangel des Schlafes, das ganze Spott und Hohn und so weiter. Aber wir müssen noch etwas verstehen. Diese ganze menschliche Leiden, die über ihn kam noch ein viel größerer Leiden, weil am Kreuz von Golgatha rief Jesus mit lauter Stimme, es ist vollbracht. Und vorher sagte er was? Eli, Eli, lema sabachthani. Warum hast du mich verlassen? Und da sehen wir zum ersten Mal eine Trennung zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Und ich weiß, dieses Verständnis ist auch nicht einfach. Wie müssen wir es verstehen, was dort am Kreuz von Golgatha geschah? Aber da, wenn Jesus im Gethsemane betet, lass diesen Kelch über mich ergehen, dann ist dies im Blick nicht nur diese körperliche, menschliche Leiden, sondern was vielmehr, dieser teure Preis, wo er bezahlen wird. Und dies soll uns ständig vor Auge sein. Der Ewige ist Knecht geworden, bis hin zum Kreuz von Golgatha. Wir lesen weiter. Vers 8 nochmal, und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihm Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in den Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Alle Knie werden sich einmal beugen. Und mit diesem Gedanken möchte ich auch schließen. Wir sehen, er war ganz Gott und Gott wurde Mensch. Und wir haben diese Verhältnisse beider Naturen. Christus hat zwei voneinander unterschiedliche Naturen, Gottheit und Menschheit. Aber Achtung, das Menschheit nicht falsch verstehen. Ohne Sünde. Und wir können nicht sagen, er war Gott-Mensch. Nein, das war er nicht. Gott wurde Mensch. Aber Gott ist ewig, der Mensch nicht. Somit können wir auch nicht sagen, Maria ist die Mutter Gottes. Ist sie nicht. Sie ist die Mutter der Menschgewordene. Aber Maria selbst erkennt ja in ihrem Lobpreis ihre Abhängigkeit von ihrem eigenen Sohn. Nein, sie ist nicht die Mutter Gottes. Sie ist die Mutter des Menschgewordenen, Jesus Christus. Gott ist ewig. Obwohl er zwei Naturen hat, ist er eine Person, Herr Jesus Christus, unser Herr, Christus, Kyrios. Aber in diesem ganzen Verständnis stecken wir in eine Gefahr. Wir verstehen ihn als der Mensch geworden ist und erniedrigen ihn in einem Niveau unser Freund und Kumpel. Das müssen wir sehr aufpassen. Es gab eine Person im Wort Gottes und diese Person erlebte Jesus sehr, sehr intensiv. Es war Johannes selbst. Und Johannes selbst, der Jesus so intensiv erlebte, der die Göttlichkeit ja auch in Beweis bringt, er ist ja Apostel der Liebe, nennt man ihn auch. Und dann kommt der Moment, wo er, der er ja so gut kannte vom Erde, der Mensch geworden ist, in seine Herrlichkeit sieht. Und dies muss uns vor Augen sein. Jesus in seiner Herrlichkeit. Und das lesen wir in Offenbarung Kapitel 1. In Offenbarung 1, Vers 17 und 18. Und das soll uns ständig vor Augen sein, wer ist der, der für uns gestorben ist? Und wo Johannes Jesus in seiner Herrlichkeit begegnete, wie reagiert Johannes? Ah, mein Freund und Kumpel, weißt du noch damals auf Erde? Die schöne Zeit, wo wir miteinander hatten. Nein. Vers 17 und 18 lesen wir, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Welcher Trost auch für einen Johannes. Weil jetzt begegnet er Jesus in seiner Herrlichkeit als der, der er von Anfang an schon war. Und ich glaube, dieser Vers ist uns gegeben, um uns auch ein noch tieferes Verständnis zu geben. Wer ist der, der Mensch geworden ist? Und lass uns ihn nicht erniedrigen in dies, was er nicht ist. Der Mensch gewordene ist der Ewige, der Ewige. Wie begegnen wir ihm? Wie leben wir mit ihm? Wenn wir sagen, wir sind ein Teil vom Leib Christi und Gemeinde, verstehen wir, was es ihm gekostet hat, damit du und ich ein Teil dieser Leib überhaupt sein können? Verstehen wir diesen teuren Preis, wo er bezahlt hat? Ja, wo Gott der Vater bereit war zu opfern, den Weg, den der Sohn gegangen ist, nochmal Knechtgestalt anzunehmen, Mensch zu werden, um uns verlorene Menschen eins für allemal zu erlösen, die wir Christus jetzt gehören. Es ist eine Hoffnung, der keiner uns wegnehmen kann. Und diese Hoffnung wollen wir festhalten. Aber dementsprechend wollen wir auch ein Leben führen, wo der auferstandene Herr, der zu Rechte des Vaters ist, uns vor Augen ist. Der Ewige wurde Mensch und starb für uns. Nochmal, was steht da am Schluss? Und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Der Tod gilt uns nicht mehr, weil wir ihm gehören, weil er Mensch geworden ist. Dementsprechend wollen wir dies vor Augen haben und ein lebendiges Zeugnis über das zu sein, was er für uns vollbracht hat. Wir sind zu Kinder Gottes geworden, sind durch Gnade. So wollen wir auch in und durch diese Gnade leben. Ein Leben ganz zur Ehre Gottes. Amen. Ja, aber Vater, wir sehen deinen Heilsplan für uns verlorene Menschen. Wie vom Anfang an, vor Grundlegung der Welt, du es uns festgelegt hast, deine Liebe uns verlorene Menschen zu offenbaren. Uns zu offenbaren, die wir es nicht verdient haben. Und du, Herr Jesus, du Ewige, der Schöpfer aller Dinge, der du schon ewig beim Vater warst. Du bist Gott. Du hast dich erniedrigt. Du bist Mensch geworden, um uns zu erlösen. Und Herr, ich glaube, keine von uns kann dies ganz begreifen, was das wirklich heißt, was du für uns vollbracht hast. Aber wir wissen genau darum, wenn der Ewige, der Allmächtige bereit ist, den Weg zu gehen, uns zu erlösen, dann ist die Erlösung vollkommen. Und Herr, das tröstet uns, dass wir wissen, alles ist uns vergeben, die wir dir gehören, in denen der Geist Gottes wohnt. Und Herr, wir wollen dies auch ständig vor Augen haben, was du vollbracht hast, sodass wir ein Leben dementsprechend auch leben. Christus vor Auge zu haben. Nicht nur der Gekreuzigte, sondern der, der auferstanden ist und jetzt zur Rechte des Vaters. Und wir sehen Johannes, Furcht und Zitter kam er über ihn, wo er deine Herrlichkeit gesehen hat. Und Herr, auch wir werden diese Herrlichkeit sehen. Aber heute und jetzt sind wir berufen von dir, Licht und Salz sein in dieser Welt. Licht und Salz in dieser Welt. Dieses Licht, der in unser Leben hineinkam. Du, der in du und in uns, zu einer verlorenen Welt auszustrahlen. Und das wollen wir, Herr, von ganzem Herzen. Und du siehst, wo es nicht so ist. Du siehst, wo Dinge sind in unserem Leben, wo wir dich falsch verstanden haben, wo wir dich nicht als der vor Augen haben, der zu Rechte des Vaters ist. Oh Herr, wir beten, bringe du Korrektur hinein, sodass es sichtbar ist. Christus und Christus allein. Danke, Herr, für eine wunderbare Hoffnung, einmal bei dir zu sein. Eine Hoffnung, wo keiner uns
wegnehmen kann. Dir sei Lob und Preis und Dank dafür. Halleluja. Komm bald. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Nathanael Winkler sprach zu Ihnen zum Thema Jesus, Mensch und Gott. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an dieser Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltung des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran.